ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Kunst braucht Freunde, private Sammler und ihre Museen.
Ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie eine Sammelleidenschaft? Briefmarken, Münzen, Schallplatten zum Beispiel oder eben Kunst? Dass dabei ein eigenes Museum entsteht, das ist selten. In Wiesbaden passiert aber jetzt genau das. Am kommenden Sonntag eröffnet in der Landeshauptstadt Wiesbaden das Museum Reinhard Ernst. Und das bekommt ein durchaus mondänes Zuhause. Ein weiß glitzernder Granitwürfel ist das. Und der steht an der prächtigen Wilhelmstraße, entworfen und erbaut vom japanischen Star-Architekten Fumihiko Maki, ein Mann, dessen Gebäude auf der ganzen Welt zu sehen sind und der gerade erst kurz vor der Eröffnung des Museums mit 95 Jahren verstorben ist. Ja, nach mehr als 4 Jahren Bauzeit ist dieses Gebäude fertig, 80 Millionen Euro Baukosten, privat finanziert von der Reinhard und Sonja Ernst Stiftung. Das sind die Eckdaten dieses spektakulären Museumsbaus, in dem vor allem abstrakte Kunst aus Deutschland, Japan und den USA zu sehen sein wird. Reinhard Ernst selbst ist Unternehmer und eben Kunstsammler und er hat diese Schenkung an die Stadt Wiesbaden gemacht. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Die Nachricht vom Tod Fumihiko Makis kam ja letzte Woche, also kurz vor der Eröffnung des Museums. Ich habe ihn gefragt, mischt sich da in die große Freude jetzt doch auch große Trauer?
Ja, natürlich. Ich meine, er war viele Jahre schon krank, die letzten 2,5 Jahre. Und wir wussten, dass irgendwann sowas kommt. Nur wenn es dann passiert, dann ist man doch sehr traurig. Und das bin ich auch und meine Frau ebenso, denn wir kannten ihn fast 30 Jahre und er war ein echter Freund für uns.
Wie haben Sie beide denn zusammengearbeitet? Was war die gemeinsame Vorstellung, wie die Kunst in Wiesbaden präsentiert werden soll?
Nun, nach unserem ersten Anlauf, ein Museum zu bauen in Limburg, hat er ja für uns schon geplant. Und für uns war klar, wenn wir ein Museum bauen, dann nur mit ihm. Denn wir haben seine Bauten weltweit besichtigt und für uns war immer klar, er muss unser Museum bauen. Wir haben uns natürlich hier oft unterhalten. Ich war oft in Japan, er war oft hier und wir haben uns die Sammlung gemeinsam angesehen. Ja, und daraus ist dann irgendwann mal aus den Anforderungen, die wir hatten, auch eine Skizze entstanden. Das war ein Prozess, der über 3 Jahre ging etwa und dann folgten dann die 5 Jahre Bauzeit, ja.
Herr Ernst, Sie sind eigentlich Speditionskaufmann, hatten 2 Maschinenbaubetriebe, die haben Sie dann vor etwa 8 Jahren verkauft und ein Teil dieses Erlöses fließt jetzt eben in das Museum. Erzählen Sie mal, wie kamen Sie denn überhaupt zur Kunst?
Die Kunst ist eigentlich im Laufe der Zeit zu mir gekommen, dadurch, dass ich oft im Ausland war. Ich habe meine Firmen im Ausland aufgebaut, war oft in London, Paris, also überall dort, wo wir eine Niederlassung aufgebaut haben. Und was macht man an Wochenenden, an denen es regnet? Irgendwann, man geht mal ins Museum. Und ja, so bin ich zur Kunst gekommen. Und das war etwa 85, denke ich mal, wo ich dann wirklich begonnen habe, die Museen zu besuchen, wo ich gemerkt habe, dass mich insbesondere die abstrakte Kunst wahnsinnig interessiert. Und sie ist meine Liebe geworden.
Sie haben also viele Museen selbst besucht. War damals schon irgendwie im Hinterkopf, irgendwann vielleicht selbst mal praktisch ein eigenes Museum zu eröffnen?
Nein, das war es nicht. Das war damals einfach nur das Interesse an der Kunst. Und das eigene Museum kam erst in meine Gedanken, nachdem ich mit Museen gesprochen habe und dort praktisch Absagen bekommen habe, weil man meine Sammlung nicht aufnehmen konnte, weil entweder kein Platz dafür da war oder auch, wo man nicht bereit war, dann einen Teil der Sammlung garantiert jedes Jahr zu hängen. Und dann habe ich es erstmal fallen lassen und nachdem ich dann meine Firmen verkauft hatte, war ich in der Lage, es auch finanziell zu stemmen und ja, so ist es dann entstanden.
Sie haben das schon angedeutet, Sie haben sich dann beim Sammeln vor allem auf die abstrakte Kunst konzentriert, vor allem auf die nach 1945 aus Deutschland, aus den USA, auch aus Japan. Was hat Sie daran so interessiert, vielleicht auch fasziniert?
Sagen wir mal so, man hat mich oft gefragt, wieso denn ausgerechnet abstrakte Kunst? Und ich wusste am Anfang keine Antwort zu geben, das war einfach mein Bauchgefühl. Im Laufe der Jahre habe ich aber festgestellt, warum, nämlich Frank Stella hat es auf einen wunderbaren Nenner gebracht. Er sagt nämlich, what you see is what you see. Was du siehst, ist das, was du siehst. Und das war genau für mich wichtig. Ich durfte sehen in der abstrakten Kunst, was ich sehen wollte. Und es gibt mir die Freiheit, in jedem Bild was anderes zu sehen. Und jedem Betrachter gibt es die Freiheit, das zu sehen, was man gerne möchte. Und das ist eine tolle Sache.
Jetzt ging diesem Museum, das jetzt eröffnet in Wiesbaden, ja eine jahrelange Planung voran. Wie ist das denn jetzt auch für Ihr Gefühl, dass es jetzt wirklich die Tore öffnet? Ist das für Sie auch eine Art Denkmal? Was empfinden Sie dabei?
Ja gut, ich meine, das ist das Ergebnis von vielen Jahren Arbeit. Ich bin als Unternehmer gewohnt, langfristig zu denken, mir Ziele zu setzen und die dann auch zu erreichen. Natürlich ist es am Ende dann immer toll, wenn es so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und das kann ich hier sagen, das ist exakt so geworden, wie der Architekt und wie ich es mir uns vorgestellt habe.
Ihre Stiftung finanziert ja den laufenden Betrieb des Museums. Unter anderem können da auch Kinder und Jugendliche kostenfrei rein. Werktags bis 12 Uhr ist das der Fall. Was wollen Sie denn erreichen?
Als Unternehmer weiß ich, wie wichtig es ist, dass man kreative Mitarbeiter hat. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass Kunst, auch Musik, aber in dem Fall Kunst, die Kreativität von Kindern weckt. Und das hatten wir von Anfang an im Auge. Und für uns war klar, wir machen was Besonderes für Kinder. Und so haben wir uns entschlossen, die Vormittage für Schulen zu öffnen, ausschließlich für Schulen. Das Museum beginnt erst um 12 Uhr. Mhm. Alleine, um den Kindern die Möglichkeit genau zu geben, was wir wollen, nämlich ihre eigene Kreativität zu entdecken.
Eine letzte Frage, Herr Ernst. Viele dieser Werke, die hingen ja bislang bei Ihnen in der Firma, vielleicht auf dem Flur, da sind Sie regelmäßig dran vorbeigekommen oder Ihre Mitarbeitenden. Wenn Sie jetzt der Trennungsschmerz doch mal überkommen sollte, findet man Sie dann vielleicht auch nachts alleine in Ihrem Museum?
Nachts weiß ich nicht, aber mit Sicherheit öfters alleine im Museum, ja. Da können Sie davon ausgehen, denn Trennungsschmerz gibt's eigentlich nicht. Für meine Frau und für mich war klar, dass die Kunst allen gehört. Und unsere Kunst, die wir zu Hause hängen hatten, hängt heute hier im Museum größtenteils. Und das ist kein Schmerz, das ist eine große Freude. Und dann letzten Endes teilen wir diese Freude mit vielen Besuchern und darauf kommt es uns an.
Sagt der Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Ernst. Er stiftet in der Stadt Wiesbaden ein eigenes Kunstmuseum und das öffnet am Sonntag seine Tore. Und in Deutschland ist es nicht das erste private Kunstmuseum dieser Art. Da gibt es schon eine ganze Reihe, aber nicht nur da. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es eine große Reihe von solchen privaten Kunstmuseen. Aber als die ersten Siedler in die damals neue Welt kamen, da hatten sie ziemlich wenig Kunst im Gepäck. Heute sieht das völlig anders aus. Eines von diesen Kunstmuseen ist zum Beispiel das Nelson Atkins Museum in Kansas City in Missouri. Da musste man damals komplett bei Null anfangen, aber so entstand ein völlig neuer Typus von Privatmuseen, wie man ihn in Europa eigentlich nicht kennt. Mit allerhand Konsequenzen für den Kunstmarkt, berichtet Sebastian Hesse.
We're here at the Nelson Atkins Museum of Art in Kansas City, Missouri.
William Keyes Rudolph steht in der tempelartigen Eingangshalle des Nelson Atkins Museum of Art. Der imposante Museumskomplex überragt ein parkähnliches Grundstück in Kansas City, den früheren Garten des Anwesens Oak Hill Mansion. Wo zuvor eine der wohlhabendsten Familien der Stadt residierte, befindet sich seit 1933 das Privatmuseum, erzählt der stellvertretende Museumsdirektor.
Our story is both a very American story and a story that's very unique for Kansas City.
Unsere Geschichte ist sowohl eine sehr amerikanische als auch eine für Kansas City einzigartige. Sie geht auf zwei Gründer zurück. Zum einen William Rockhill Nelson, den Zeitungsherausgeber des Kansas City Star, und die wohlhabende Lehrerin Mary Atkins. Beide glaubten, großartige Städte bräuchten großartige Museen.
Ein Konzept im engeren Sinne gab es nicht, auch keinen Grundstock für eine Kunstsammlung.
Neither one of them had collections, they just had money.
Kunst besaßen die beiden nicht, erzählt Rudolph, dafür aber Geld. Nelson stiftete darüber hinaus sein Wohnhaus Oak Hill, das dann zugunsten des Museumsbaus abgerissen wurde. Ausstellungsraum war da, der musste jetzt gefüllt werden.
Offen gestanden hatten wir in mehrfacher Hinsicht Glück. Wir hatten Geld von unseren Gründern und es war die Zeit der großen Depression. Damals waren europäische Sammler ganz scharf auf amerikanische Dollars. Die hatten wir. Also gingen unsere Leute in Europa auf Einkaufstour. Zwischen 1930 und 1933 sind die voller Glück 3 Jahre um die Welt gereist und haben auf dem Kunstmarkt aufgekauft, was sie kriegen konnten.
Einer dieser Einkäufer war mit einer Yacht im Mittelmeerraum unterwegs und kaufte auf, was zu haben war. Heute können Besucher des Nelson Atkins Arbeiten von Künstlern mit den klangvollsten Namen bestaunen. Caravaggio, Monet, Renoir, Hieronymus Bosch, Anselm Kiefer, Rodin und. Wahllos könnte man kritisieren oder enzyklopädisch. So war damals der Trend in den noch einigermaßen jungen USA.
This was the age of the great encyclopedic museum building age, which in the United States begins at the.
Das war das Zeitalter der großen enzyklopädischen Museen. Hier in den USA begann das am Ende des Bürgerkriegs und reichte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Wir sind eine der letzten Zuckungen dieses Trends nach dem Metropolitan in New York, dem Philadelphia Kunstmuseum, dem Art Institute von Chicago und den Kunsthallen in Cleveland und in Milwaukee. Enzyklopädische Museen wanderten westwärts und wir waren eines der letzten.
So entstanden nicht nur die großen Kunstmuseen der neuen Welt, sondern so entstand auch eine amerikanische Tradition, dass wohlhabende Mäzene Kunst von Weltrang auch in entlegeneren Regionen verfügbar machen.
Our story is a story about civic generosity.
Unsere Geschichte ist eine der bürgerlichen Großzügigkeit, meint William Keith Rudolph, und der Kunst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, mit dickem Scheckbuch. Auch heute noch kauft das Nelson Atkins dort auf, wo es Lücken in seiner Sammlung vermutet, im Bereich Fotografie, bei asiatischer und europäischer Kunst und auch vor der eigenen Haustür. Die Arbeit eines Museums sei niemals getan, schmunzelt Rudolph. Es gilt, Geschichten aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte zu erzählen. Das Privatmuseum von Kansas City habe gerade erst losgelegt.
There's 5000 years worth of stories to tell and we're still in the business of telling those stories across 5000 years.
Ja, und nirgendwo auf der Welt gibt es so viele private Museen wie bei uns in Deutschland. Das jedenfalls geht aus Larrys List hervor, einer Kunstsammlerdatenbank. Das Museum Frieda Burda in Baden-Baden zum Beispiel ist da vertreten oder das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Sie alle beherbergen hochkarätige Kunstsammlungen, die von Privatleuten mit Sachverstand, aber natürlich auch das gehört dazu, mit sehr viel Geld zusammengetragen worden sind. Am Sonntag kommt dann ein weiteres Privatmuseum dazu. Das Museum Reinhard Ernst öffnet in Wiesbaden. Seine Tore. Nach mehr als 4 Jahren Bauzeit, 80 Millionen Euro, hat das aus der Stiftung des Unternehmers privat finanzierte Haus gekostet, entworfen vom japanischen Star-Architekten Fumihiko Maki, der kurz vor der Eröffnung verstorben ist. Ihm ist dann die erste Sonderausstellung gewidmet. Hubertus Butin ist freier Kunsthistoriker in Berlin. Er hat sich auf zeitgenössische Kunst spezialisiert und schreibt darüber als Publizist. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Die Zahl der privaten Museen für zeitgenössische Kunst hat in Deutschland zugenommen. Ich wollte wissen, was treibt denn die Kunstsammler dabei an?
Ja, es gab interessanterweise schon im 19. Jahrhundert einen Konservator am Louvre in Paris mit dem Namen Horace de Villecastel, der im Jahr 1840 also eine Art Typologie bürgerlicher Sammlerkultur entworfen hat und die hat eigentlich bis heute ihre Gültigkeit. Horace de Villecastel hat 3 verschiedene Arten von Sammlern unterschieden. Erstens gibt es sozusagen den Überzeugungstäter aus Leidenschaft, der also den sinnlichen und geistigen Genuss in der Auseinandersetzung mit der Kunst sucht, der also aus einer echten Begeisterung heraus Kunst sammelt. Dann gibt es zweitens den Merkantildenkenden, der sein Geld wertsteigernd in Kunst anlegen möchte, der also Kunst einer ökonomischen Bewertungslogik unterwirft. Und dann gibt es drittens jene Sammler und Sammlerinnen, die sich mit der Kunst gesellschaftliches Prestige und soziale Anerkennung erkaufen wollen, die also aus einer gewissen Eitelkeit heraus Kunst erwerben und dann öffentlich präsentieren. Diese 3 Typen gibt es allerdings nicht in einer Art Reinform. Es ist also unterschiedlich, wie groß die Gewichtung der einzelnen Beweggründe sind.
Die Motive können also auch bei einem einzigen Sammler durchaus parallel, wenn man so will, eine Rolle spielen. Bei den privaten Museen würde ich jetzt mal vermuten, ist da schon auch ein Beweggrund, das einfach aus sozialen Gründen vielleicht der Öffentlichkeit zu zeigen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, also ein privat konzipiertes und finanziertes Museum kann ja eine große Bereicherung sein für das Kunstangebot einer Stadt. Und die Kommunen profitieren ja nicht nur kulturell von diesem bürgerschaftlichen Engagement, sondern auch wirtschaftlich. Man denke also an die Hotels, die Restaurants, Geschäfte, Taxibetriebe und so weiter, die von den Touristen genutzt werden. Zum Beispiel würde wahrscheinlich niemand in die eher triste Stadt Bilbao in Nordspanien reisen, wenn es dort nicht das private Museum Guggenheim Bilbao geben würde, das ein erfolgreicher Touristenmagnet ist. Also die Städte haben sehr viel davon.
Was kann denn möglicherweise auch für eine Rolle spielen, dass auch so ein Museum ja die Möglichkeit bietet, dass auch über den eigenen Tod hinaus diese Werke der Öffentlichkeit dann zugänglich sind? Ist das auch eine Art Denkmal letztendlich?
Das kann bei manchen Sammlern durchaus sein, dass die sich mit einem eigenen Privatmuseum auch ein Denkmal setzen. Also man denke zum Beispiel an Peter Ludwig, dem Großsammler aus Aachen, der, ich glaube, über ein Dutzend Museen in ganz Europa verteilt hat und die tragen alle seinen Namen.
Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur die privaten Museen gibt, sondern auch ganz viele staatliche oder öffentliche Einrichtungen, die Kunst zeigen. Ist das ein Bereich, der vielleicht aber zuletzt eher schwach aufgestellt war und für viele Sammler es einfach keine wirkliche Alternative ist, ihre Sammlung an so ein öffentliches Museum zu vermachen?
Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil die Museen heute eigentlich nur noch ungern ganze Sammlungen übernehmen, weil es ist einfach nicht der Platz dafür da. Dann stellen viele Sammler auch große Anforderungen, dass die Sammlung eben immer als Ganzes gezeigt wird zum Beispiel. Also die Museen überlegen sich das sehr genau, ob sie überhaupt solche Leihgaben annehmen. Also bei Schenkungen sieht es dann etwas anders aus, weil die Museen das natürlich dann lieber annehmen.
Nehmen wir mal die Rolle des Betrachters ein. Macht das aus Ihrer Sicht für den Besucher eines Museums einen Unterschied, was das jetzt gerade für eine Einrichtung ist, ob privat oder öffentlich? Spielt das eine Rolle?
Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Weil die Erfahrung, die ich als Besucher oder Besucherin in einem Museum habe, ist ja die gleiche, wenn ich vor einem Kunstwerk stehe und das geistig und sinnlich wahrnehme, spielt es ja keine Rolle, ob das jetzt einem Privatsammler gehört oder dem Staat oder einer Kommune.
Jetzt gibt es nicht nur in Deutschland eine ganze Reihe von privaten Museen, die gibt es auch in den USA, die gibt es in Südkorea oder der Schweiz. Welche Rolle spielt das denn vielleicht auch aus historischer Sicht für den Kunstmarkt? Denn Werke, die der Öffentlichkeit gezeigt werden, steigern ja vielleicht auch nochmal ihren Wert.
Ja, das kann durchaus sein. Weil zum Beispiel, wenn ein Privatmuseum einen jungen Künstler oder Künstlerin zeigt, dann wird diese Person ja auch, wenn sie am Anfang ihrer Karriere steht, durch das Museum bekannt gemacht. Und solche Sammler, die das machen, liefern dann mit ihrer Entdeckerfreude einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt und Entwicklung der zeitgenössischen Kunst. Und das kann dann durchaus auch eine wertsteigernde Bedeutung haben.
Sie haben ja einen guten Überblick über die Kunstwelt und wissen vielleicht auch, bei welchen privaten Sammlern vielleicht auch Werke noch sind, die die Öffentlichkeit gerne sehen würde, die aber momentan eben in privater Hand sind. Können private Museen da auch ein Weg sein, eben solche bedeutsamen Werke dann doch auch der Öffentlichkeit nochmal besser zugänglich zu machen?
Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Werke, die sich in privaten Häusern befinden oder manchmal auch in Banksafes oder in Zolllagern in Singapur oder in der Schweiz, die man also entweder gar nicht kennt oder jedenfalls nicht zu Gesicht bekommt. Das ist ja auch das gute Recht der Sammler, ihre Arbeiten zum Beispiel zu Hause aufzuhängen. Man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder große Sammler gleich ein privates Museum baut. Aber wenn es dazu kommt, dann denke ich, ist das sehr zu begrüßen, weil dadurch hat die Öffentlichkeit dann die Möglichkeit, diese Werke dann eben sich anzuschauen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wiesbaden ist die hessische Landeshauptstadt, das allein aber ist jetzt noch nicht wirklich ein touristisches Argument. Da geht's dann vielleicht auch eher um andere Sachen, Museen zum Beispiel. Auch da hat Wiesbaden schon einiges zu bieten und ab Sonntag ist die Stadt um ein Highlight reicher. Das Museum Reinhard Ernst öffnet seine Tore, die Adresse Wilhelmstraße 1, ein privates Museum für moderne Kunst mitten in der Innenstadt und ein großes Geschenk für die Stadt, berichtet unsere Reporterin Andrea Bonhagen.
Viel Verkehr auf Wiesbadens Boulevard der Wilhelmstraße. Wir stehen mit Blick auf das neue Museum. Allein der moderne Bau aus glitzerndem Granit inmitten all der barocken Bauten ist sehenswert.
Mir gefällt er gut. Die Form, ja, und dass es nicht historistisch ist, ich denke, das tut Wiesbaden mal gut.
Ich glaube, es ist eine große Bereicherung für die Stadt und ich hoffe, dass auch viele Leute das mal ausprobieren.
Geschmäcker sind verschieden, Gott sei Dank.
Imposant schon.
Also jetzt nicht übermäßig toll.
Ich weiß, das ist neu jetzt. Und ja, ich werde mir bestimmt Zeit nehmen.
Ja, natürlich. Muss man schon mal gucken, wenn wir sowas in Wiesbaden haben. Ein neues Museum.
Das Konzept heißt Kunst gehört allen und ist einzigartig. Stifter Reinhard Ernst öffnet das Museum bis 12 Uhr kostenlos nur für Schulklassen. Jeden letzten Dienstag im Monat ab 15 Uhr ist der Eintritt für alle frei. Die farben- und formenfrohe Kunst hat internationales Niveau. Darauf freuen sich viele.
Moderne Kunst, die versteht jeder. Und so kann ich das auch nur sehen.
Ich stehe gern davor und bin dann so ganz gedankenversunken und aus meinem Alltag gerissen und irgendwie neu inspiriert.
Ja, das mag ich. Das ist philosophisch, ist ein bisschen moderne.
Das entspannt mich. Ich verliere so ein bisschen meine Gedanken. Das tut gut auf jeden Fall.
Die Tourismusagentur verkauft bereits Übernachtungen mit Museumsbesuch, zum Beispiel in Japan und arabischen Ländern, erzählt Christiane Segen von Wiesbaden Kongress und Marketing. In Japan gibt es besonderes Interesse. Architekt Fumihiko Maki ist dort berühmt, Bauten von ihm interessieren. Aber Segen bremst.
Aus Japan muss man die längere Flugstrecke jetzt in Kauf nehmen, weil die ganzen Flugrouten sich aufgrund des Krieges geändert haben. Man fliegt 2-3 Stunden länger nochmal. Dementsprechend ist das natürlich für den einen oder anderen zu anstrengend und natürlich auch für viele dann leider zu kostspielig. Die Preise, Kerosin hat sich alles erhöht und machen natürlich die Flugtickets auch sehr viel teurer, als das vor Corona war.
Kunstinteressiertes und zahlungskräftiges Potenzial sieht sie aber zum Beispiel in Dubai, Saudi-Arabien und Katar. Wiesbaden hat etwa 500.000 Besucher im Jahr. Wie viel mehr es durch das Museum werden, kann Segen nicht schätzen. Auch für die Wirtschaft könnte das Museum einen Standortvorteil bringen. IHK-Geschäftsführerin Sabine Meder.
Auf jeden Fall ist ein reichhaltiges Kulturangebot mit eins der wesentlichen Entscheidungskriterien für Fachkräfte, wenn sie sich dafür entscheiden, sich irgendwo anzusiedeln.
Das Museum ist ein Geschenk an die Stadt. Stifter Ernst gehören die Bilder und er zahlt nicht nur den Bau, sondern auch die Betriebskosten und das Personal. Wiesbaden musste dafür nur das wertvolle Grundstück Wilhelmstraße 1 hergeben. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende sieht es als Bereicherung.
Man sieht dort Kunst, die Weltgeltung hat. Die Architektur von Maki, dem japanischen Architekten, der gerade verstorben ist, das ist ein architektonisches Highlight, gerade wenn man drinnen ist, die Perfektion, mit der dieses Haus gestaltet worden ist.
Mende freut sich auch über die Vormittage für Kinder, die Bilder einfach und ohne Vorbildung entdecken könnten. Er rechnet mit internationaler Berichterstattung über das Museum.
Vielerorts ist ja die Haushaltslage angespannt in vielen Städten und Gemeinden. Sie reagieren darauf mit Kürzungen und die betreffen auch Museen. In Berlin zum Beispiel sind einige Häuser nicht mehr nur montags geschlossen, sondern dienstags ebenfalls. Und auch in Frankfurt müssen die städtischen Museen bis zu 9 Stunden länger schließen. Ein schmerzhafter Schritt, um nicht an die Substanz zu gehen, heißt es. Gleichzeitig gibt es in der Museumslandschaft aber auch noch eine Gegenbewegung, Museen der Superlative, gegründet von Mäzenen. Ein Museum der Superlative öffnet am Sonntag in Wiesbaden nach 4 Jahren Bauzeit. Das Museum Reinhard Ernst, finanziert vom gleichnamigen Unternehmer, der in die Wilhelmstraße einen weißschimmernden Granitwürfel hat setzen lassen. Abseits der großen Aufmerksamkeit gibt es aber auch andere Museen in Hessen. Fast schon Geheimtipps, die von Vereinen und vielen Ehrenamtlichen mit Herzblut betrieben und finanziert werden. Katrin Kimpel hat 3 von ihnen in Darmstadt, Riedstadt und in der Wetterau aufgespürt.
Mitten in der Büdinger Altstadt, ganz geschichtsträchtig in einem ehemaligen Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, hier findet sich das Geschichtsmuseum der Region. 20.000 Exponate insgesamt bietet das Heuson-Museum. Träger ist der Büdinger Geschichtsverein. Gegründet wurde es vor rund 120 Jahren vom gleichnamigen Regionalforscher Karl Heuson. Heute lebt es vom Engagement seines Betreibers Joachim Kott und seiner Ehefrau Susanne.
Wir betreiben das Museum also in der Hauptsache ehrenamtlich. Wir nehmen keinen Eintritt, sondern wir setzen auf die Spendenbereitschaft der Besucher, nachdem sie das gesehen haben, was sie sehen wollten und selbst entscheiden können, welchen Wert es hat für sie.
Und es gibt viel zu sehen. Die Dauerausstellung zeigt regionale Geschichte ab 8000 vor Christus. Wie wurde gelebt? wie Krieg geführt. Das Ehepaar Kott ist das Herz und der Kopf des Museums. Mit immer neuen Ideen für Sonderausstellungen locken sie die Besucher. 10.000 bis 12.000 kommen pro Jahr. Ganz frisch ist eine Schau über Kopfbedeckungen. Wie kommt es dazu?
In einem Depot liegen viele Dinge rum, alle angepackt. Und da hat mit Recherchen dann mal rausgefunden, mein Gott, wir haben ja eine Unmenge von Dingen, die auf den Kopf passen. Und das sollte einfach mal der Öffentlichkeit auch zugetragen werden.
Also gibt es nun Hüte zu sehen, Helme, Kappen, Modisches und Militärisches. Viele Informationen hat der Geschichtsverein auch ins Internet übertragen. Dort geht der Museumsbesuch schier unendlich weiter. Auch geschichtsträchtig ist ein Besuch im Psychiatriemuseum in Riedstadt-Goddelau. Auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik Philips Hospital können die Besucher seit 1975 ganz tief eintauchen in die Welt der längst abgeschafften Behandlungen.
Mit den sogenannten Zwangsstühlen, mit Dauerbädern. Teilweise sind die Patienten auch mit Ketten an die Wände gekettet worden. Wir haben ein hohles Rad sozusagen, wo Patienten dann reingebracht worden sind. Es wurde von außen gedreht, sodass die Patienten darin müde geworden sind und nicht mehr so aggressiv gewesen sind. Das ist schon gruselig auf jeden Fall.
Umso mehr engagiert sich Uli Borchert, aufzuklären, einzuordnen. Er ist für das Museum zuständig. Betrieben wird es vom Landeswohlfahrtsverband. Borchert führt die Besucher durch die drei großen Räume im Turm des Hauses 8 der Klinik. Bis zu 1000 Besucher erwartet er in diesem Jahr. Alle bekommen individuelle Führungen auf Anfrage, auch am Wochenende.
Also es riecht nach, wenn ein Lokomotiv angeheizt ist, nach verbrannter Steinkohle. Und wenn das Öl, das Heißdampföl oder das Öl von den Lokomotiven, dann entsteht genau die Eisenbahnatmosphäre, die Eisenbahnfreunde so mögen und schätzen.
Sagt Stefan Heldmann, Eisenbahnfan, seit er ein Kind ist und zweiter Vorsitzender der Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein. Es ist das erste privat organisierte Eisenbahnmuseum in Deutschland. Träger ist ein Verein mit 120 Mitgliedern, die ehrenamtlich mitarbeiten oder spenden. Die Bahnwelt ist ein Erlebnis für alle Sinne, sagt Heldmann. Es fährt sogar die ein oder andere Lok. Zum Dampflokfest und den Bahnwelttagen am 4. Septemberwochenende erwartet die Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein bis zu 5000 Besucher.
In Zeiten Klammer öffentlicher Kassen werden Sammler und Mäzene immer wichtiger für die Kunstszene und speziell auch für Museen. Einer dieser Sammler ist der Unternehmer Reinhard Ernst, der zwei Unternehmen mit Antriebstechnik zu Weltmarktführern gemacht hat. Nun schenkt er der Stadt Wiesbaden ein Museum für seine Kunstsammlung, das am Sonntag eröffnet wird. Allein der Bau hat 8 Millionen Euro gekostet, alles privat finanziert. Entstanden ist ein Gebäude, das die Wiesbadener Zuckerwürfel nennen. Andere sagen hässlicher Betonklotz. Juliane Ort durfte schon mal rein und hat einen Rundgang gemacht an einem Ort, an dem noch gewerkelt wird.
Bis zum letzten Moment wird noch gefeilt, im wahrsten Sinn. Handwerker bearbeiten die Kanten der Treppenstufen, die Bauherr Reinhard Ernst ursprünglich anders geplant hatte. Aber bei einem ersten Test wurde deutlich, dass sie in dieser Form Stöckelschuhen nicht standhalten.
Das heißt, wir runden gerade die Kanten ab. Und versiegeln sie nochmal, damit nicht am Sonntag, wenn 4000 Leute durchmarschieren, uns die Kanten wegbrechen. Und damit auch die Stufen neu gemacht werden müssen, das wollen wir vermeiden. Deshalb wird heute noch gearbeitet.
Für Reinhard Ernst ein Beispiel, dass es vielleicht doch ein paar Details zu viel waren, mit denen er in den vergangenen Jahren zu tun hatte. Und die Eröffnung des Museums hinauszögerten. Aber jetzt ist es soweit. Das Museum steht offen für das Publikum und soll den Hauptwunsch der Stifter Reinhard und Sonja Ernst erfüllen.
Die Kreativität in Kindern zu wecken, das ist unser Hauptanliegen, das ist mein Hauptanliegen als Unternehmer. Und dann wollen wir natürlich das Museum für Menschen öffnen, die vielleicht auch noch nie im Museum waren. Das heißt, die langsam aber sicher ins Museum zu führen. Und da spielen Kinder eine große Rolle. Ich wünsche mal, dass Kinder ihre Eltern an die Hand nehmen und ins Museum führen.
Damit es Menschen, egal ob groß oder klein, möglichst leicht gemacht wird, kann das Erdgeschoss des Museums kostenlos besucht werden. Schon beim Reinkommen fällt der Blick auf das Kernstück des Hauses, den lichtdurchfluteten Innenhof. Architekt Fumihiko Maki hat das Gebäude quasi um den Hof herum gebaut. Für Direktor Oliver Kornhoff repräsentiert der Innenhof die Idee des Museums.
Was wir hier anbieten wollen, ist ein Kunstort zum Erleben von Gemeinschaft. Und das führt der Innenhof vor, Architektur und bildende Kunst. Und wir Menschen in Form dieses 60 Jahre alten Fächer-Ahorns, der da steht, kommen zusammen.
Neben dem Ahorn streckt sich die Stahlskulptur Buscando la Luz des Künstlers Eduardo Chillida dem Licht entgegen. Auch die bunte Glaswand von Katharina Grosse sucht das Licht, verwandelt es in bunte Farben und verteilt sie im Raum. Es ist die erste Glasarbeit der Künstlerin, eigens für das Museum angefertigt. Den Weg in die oberen Etagen säumen rote, verbogene Leitplanken der Künstlerin Bettina Puschi, die sich freut, im Museum vertreten zu sein.
Es ist großartig, also weil diese Architektur hat mich schon als Baustelle völlig überwältigt. Es war wirklich zu spüren, dass hier was ganz Besonderes entsteht. Und eine Skulptur darin platzieren zu können und auch noch am Eingang, das ist eine ganz große Freude.
Oben zeigt die Dauerausstellung Farbe ist alles etwa 60 Kunstwerke. Und damit nur einen Bruchteil der Sammlung Reinhard Ernst, die bald 1000 Stücke umfasst. Darunter die weltweit größte private Sammlung von Bildern der Amerikanerin Helen Frankenthaler. Ihr Werk Spanning hängt in der sogenannten Kathedrale, ein 14 Meter hoher, turmartiger Raum. Von oben fällt Tageslicht auf das großformatige Gemälde. Leuchtendes Rot, Blau und Orange dominiert an den Rändern und in den Ecken. Die Mitte ist frei. Genau deshalb hat Kuratorin Lea Schäfer es hier platziert.
Ja, die Leere im Zentrum des Bildes zeugt von so einer Radikalität, dass sie uns natürlich auch innerbildlich irgendwie einen Raum öffnet, dass wir das Gefühl haben, wir können auf einmal atmen, weil die Farbe einfach mal Platz macht. Und das ist eben die Entsprechung, die wir so schön auch hier in dem Raum finden, weil in den 14 Metern Höhe, da hat man natürlich auch ganz schön viel Luft zum Atmen drin.
Große Räume für große Bilder. Manche nehmen ganze Wände ein. Sammler Reinhard Ernst liebt das Großformatige und er liebt Farben. Wie auch ein Bild von Adolf Gottlieb mit viel Rosa, Orange und Rot. Vor kurzem hing es noch im Wohnzimmer des Stifterpaares. Schweren Herzens habe sich seine Frau davon getrennt, sagt Reinhard Ernst. Aber ihr Entschluss steht fest.
Für uns ist ganz klar, die Kunst gehört allen. Und wir haben viele Bilder, die wir zu Hause hängen hatten, hängen hier bei uns im Museum. Und wenn wir möchten, kommen wir hierher und schauen sie es hier an. Wir haben nur 20 Minuten zu laufen, das schaffen wir.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.